Wie ist das eigentlich, wenn du in den Gottesdienst kommst, was bringst du so mit? Was bringen wir so mit? Und ich habe gedacht, ja, Hans. Super. Aber ich habe gedacht, ich wollte mal ein paar Handtaschen neuseln. Darum ist, eigentlich haben das nur Frauen da, aber das ist immer hochinteressant, wenn man bei Frauen in die Handtaschen schaut. Und ich wollte einfach mal ein bisschen schauen, was die Leute so mitbringen. Vielleicht. Die Lucia? Kannst du mal aufmachen? Kann ich mal schauen? Sag mal. Oh. Sind immer so, Handtaschen sind immer zu klein bei den Frauen, oder? Und wenn sie genug gross sind, finden sie das Zeug nicht mehr. Ja, ja. Okay. Okay, sie bringt mit, mein Denken hat sich erneuert, bringt sie mit. Das sind so Gedanken. Zückerli könnt ihr auch noch brauchen, später. Oder weiss sie denn da noch? Wow, mein Glauben ist am Wachsen, bringt sie mit. Nicht schlecht. Das ist irgendwie gut drauf. Sie bringt die Frage mit, das sagt sie natürlich niemandem, oder? Aber ich habe es drinnen gefunden. Warum komme ich überhaupt in den Gottesdienst? Oder? Gute Frage. Sie ist manchmal von sich und von anderen enttäuscht, da bringst du auch mit. Gerade das sehen wir ja alles nicht, wenn wir da reinkommen. Wenn wir einander anschauen, dann weisen wir das jetzt, aber wir alle bringen Zeug mit. Habe gar keine Erwartung. Ja, dann hören wir, glaube ich, gerade irgendwie wieder. Nein. Okay. Ja. Könnte man ausfragen. Marli, jetzt kommt mal deine Handtasche. Was bringst du so mit? Was steigst du die ganze Zeit um? Sag mal. Okay. Oh, die hat Dösli dabei. Oh, sie bringt Resignation über ihre Kinder mit. Puh. Eigentlich sollte man nach dem Gottesdienst das alles können entsorgen, schlechten, gell? Was ist denn da noch eins? Oi, tiefe Lebensfragen. Hey, wird sich mein Leben je ändern? Ja. Oder da, so ein kleines Dösli. Bin gespannt, was Jesus heute tut. Der ist ja da, aber der ist so klein. Lass mal schauen. Der ist so klein. Die anderen Probleme, die sind ziemlich gross. So. Gut. Sie ist eine Schlaue. Sie hat das Handtäschchen ausgeräumt. Dass man findet nichts sehr, sehr Persönliches. Oh, das habe ich gar nicht gewusst. Ich werde die Sucht nie los, bringt sie mit. Scheibe. Und dann noch mal ganz ein kleines. Bin gespannt, was Jesus mit unserer Gemeinschaft noch vorhat. Ja, da bin ich auch. Und da, vielleicht sollte ich mir eine andere Gemeinde suchen, wo ich mehr gesegnet werde. Okay. Ich mache jetzt nicht mehr weiter, sonst wird es peinlich. Aber schon, wir bringen Sachen mit, wo wir voller Glauben sind. Wir bringen Sachen mit, die uns drücken. Wir bringen Sachen mit, die uns manchmal schon lang begleitet, treu begleitet, wo manchmal nicht einmal unsere Ehepartner wirklich etwas davon wissen. Wir bringen manchmal so gedankliche und emotionale Festungen mit, so Bollwerke schlagen wir manchmal mit uns um. Und ich möchte mit euch heute anschauen, was wir mit so Bollwerken machen können. Und ich wollte so als Hintergrund, oder zum so den Boden legen, mit euch die Geschichte von David und Goliath anschauen. Eine Geschichte, die ihr noch nie so gehört habt. Nein. Es gibt ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nie gehört habt. Aber die Geschichte legt einen genialen Boden. David und Goliath, die Vorgeschichte ist, dass der David ja an den Königshof kommt vom Saul, weil der Saul dämonisiert ist und er braucht unbedingt einen Musiker. Und dann findet sie David. Und der David ist ja nicht nur Schafhirt, sondern ist auch Musiker. Und dann geht im Hof innen und raus. Er geht dann immer wieder zurück zu Schöf hüten und so. Und dann kommt ja noch dazu, dass der Samuel den David gesalbt, zum König gesalbt hat. Als jüngster von 8 Brüdern. Und dann spielt sich folgende Szene ab. Das heisst, die Philister haben wieder mal ihre ganze Streitmacht zusammengezogen. In der Nähe vom Stamm von Juda. Zwischen Ephes Damim und zwischen Socho und Asek, hochinteressant, haben sie ihr Lager aufgeschlagen. Vielleicht noch etwas zu den Philister. Zu dieser Zeit war etwas ganz Spezielles. Die Philister haben an der Küste untergewohnt, am Mittelmeer, eher im flachen Gebiet. Und sie haben das Monopol auf Eisenherstellung. Das heisst, sie haben geschaut, dass in ganz Israel kein Schmied rum war. Und wenn die Juden Gartengeschirr schleifen wollten, mussten sie zu den Philistern runter. Und so haben die Philister ein bisschen Kontrolle über die Juden. Der Saul hat das gesehen und hat alle wehrfähigen Männer zusammengerufen und hat sie im Eichental lagern. Und wo dann die Israeliten zum Kampf antreten sind, haben sie sich aufgestellt in einem Tal. Wir haben das Tal und da sind hier eine Philister gewesen und hier auf der Anhöhe oben die Juden und hier das Tal und ein Bach, wo ziemlich sicher kein Wasser geführt hat. Apropos Streitmacht. Philister haben jemanden auf den Sack bekommen von den Juden. Manchmal umgekehrt. Aber sie haben zum Teil rechte Heer zusammen gehabt. Ein bisschen weiter vorne heisst von einer Schlacht, dass die Philister mit 3000 Kampfwagen angezogen sind. Also da die Ben-Hur-Doppelspanner-Kampfwagen, oder? Mit doppelter Besetzung und Soldaten wie Sand am Meer. Das ist natürlich nicht wirklich so gemeint. Das ist einfach ein Ausdruck dafür, es sind sehr, sehr viele gewesen. Also ihr müsst euch auf diesen Hügelzügen nicht so ein paar Nasen vorstellen, sondern das ist ziemlich rappenvoll. Und dann tritt so aus der Reihe der Philister ein einzelner Kriegerführer, der Goliath aus Gad. Von ihm heisst, er war über 3 Meter gross gewesen. Und ich habe gemerkt, ich muss mir das selber wieder wie ins Gedächtnis rufen, wie gross ist der gewesen, oder? Ich habe hier 2 Zettel, mit 1,80 Meter und 3 Meter. Er war über 3 Meter gross gewesen. Jetzt könnte man denken, ja, das war vielleicht ein langer Lulatsch gewesen. Das ist er nicht. Er war etwa so breit gewesen im Verhältnis wie hoch, oder? Rechte Maschine. Da heisst es etwas über seine Ausrüstung, also einen Helm hatte, dann einen Schuppenpanzer, der Kog war etwa 50 Kilo schwer, ein bronzenes Krummschwert hatte er geschultert, so wie ein Samurai, das kannst du hinten vorne nehmen. Und der Schaft von seinem Speer war so dick wie ein Weberbaum, leider kann man das nicht nachschauen, wie dick das so einer war. Aber die Spitze von seinem Speer hat etwa 7 bis 8 Kilo gewogen. Und dann hat er noch einen gehabt, der ein grosses Schild vor dem Herd tragen musste. Das ist ein richtiger Terminator, oder? Ein richtiger krasser Typ. Gut, der kommt führen, stellt sich zur Schlacht auf und er sagt dann, ich stehe für die Philister, ihr steht für den Saul, wählt einen aus, der gegen mich kämpft. Ist eigentlich erstaunlich, wenn die Philister gewusst hätten, sie sind in der Überzahl, hätten sie wahrscheinlich keine tätigen Spiele gemacht, sondern die Juden einfach über den Haufen gekämpft. Aber irgendwie haben sie sind sich geschücht gewesen und haben gefunden, komm, wir lösen das zwischen 2 Männern. Das ist vielleicht cleverer, gibt weniger Verletzte und weniger Tote. Der hat gesagt, wenn ich gönne, Goliath, dann sind ihr unsere Sklaven und umgekehrt sind wir dann eure Sklaven. Und dann schreit er, habt ihr das gehört? Ich fordere das ganze Heer von Israel raus, schickt mir einen Mann, damit ich mit ihm kämpfe. Und das hat er über 6 Wochen lang gemacht, 2-mal am Tag. Am Morgen und am Abend haben sich die Schlachtreihen aufgestellt und der Goliath ist gekommen und hat seine gleiche Provokation ins Tal runtergeschrauen. Und es ist nicht verwunderlich, dass es nachher heisst, dass der Saul und seine Männer furchtbar verschrocken sind und eine riesen Angst hatten. Szenenwechsel. Davids Sohn vom Isai, der Jüngste, aus der Sippe Ephrat in Bethlehem, Gebiet von Juda. Der Isai hat 8 Söhne gehabt. Er selber war für den Kriegsdienst schon zu alt gewesen. Das war irgendetwas über 50 gewesen. Aber seine 3 ältesten Söhne, die müssen einrücken. Und du bist Wehrdienst tauglich gewesen, oder du musst in den Krieg, wenn du 20 und älter gewesen bist. Und da gibt uns auch einen Anhaltspunkt für das Alter von David. Wenn von diesen 8, 3 eingerückt sind, haben wir 5, die unter 20 sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass seine Mutter jedes Jahr einmal schwanger war, dann wäre David etwa wie alt? 15. Oder? Gut. Er hat vom Vater den Job gefasst, hat gesagt, hey, tu deine Schäfe einem Diener anhängen und geh in den Krieg führen und bring deinen Brüdern Brot und bring einen Getreidekörner und dem Oberchef über 1000 Zehn Käse. Scheint er seine Vorliebe kennt und so. Der David packt das alles zusammen. Und ist dann in das Kriegsgebiet gegangen. Und er kommt gerade in dem Moment, wo die Schlachtreihe wieder auf der Kamm oben stehen und der Goliath seinen Spruch loslässt. Und er deponiert sein Essen und geht dort vor, trifft seine Brüder und sagt, hey, wie geht's euch und so. Und dann kommt er mit über, dass der König ein Versprechen gemacht hat. Der König hat gesagt, der Mann, der gegen den Goliath kämpft, den mache ich reich. Dem schenke ich eine von meinen Töchtern und der muss das Leben lang nie mehr Steuern zahlen. Und der David hat das scheinbar sehr interessant gefunden. Auf jeden Fall, als er das erste Mal gehört hat, hat es ihm nicht gelenkt. Er ist dann mehrmals zu Leuten gegangen und hat gefragt, ist das wirklich wahr? Was hat der König verheißen? Was hat der König versprochen? So, dass es einer von seinen Brüdern mitbekommen hat. Und der ist dann ziemlich putzig geworden. Wir lesen dann, er hat natürlich das mit dem Goliath mitbekommen. So, wo habe ich jetzt das? Okay. Ja. Er hat sich gesagt, der David, der Unbeschnittene, dürfte das Heer vom lebendigen Gott nicht verhöhnen. Und er hat sich nochmal erklären lassen, was Belohnung ist. Und er kommt eben sein ältester Bruder. Er ist wirklich verrückt worden. Er hat gesagt, was hast du da zu suchen? Unsere kleinen Schäfherden lässt du allein in der Wildnis und passest nicht auf sie auf. Ich weiss, wie vorwitzig das du bist und ich kann mir schon denken, was dich da angetrieben hast. Hey, du möchtest einfach kurz mal den Krieg sehen. Wenn er ein Smartphone dabei gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich den Krieg gefilmt, oder? Aber der Bruder wirft ihm vor, du bist eigentlich nur ein, wie sagen wir die, die bei dem Unfall stehen bleiben und zuschauen und sollten weiterfahren? Genau, du bist nur so einer, oder? Du bist nur so einer. Lustig, vorwitzig wird an einem anderen Ort übersetzt mit vermessen. Du bist vermessen. Das heisst, du gehst übers Normale raus. Du tust dich selber überschätzen. Du bist vorwitzig. Und wir wissen einiges über den David. Und ich glaube, er wird etwas von dem haben. Weil Geschwister, wir wissen ja Sachen voneinander, oder? Aber ich glaube, diese Art von Vermessenheit ist nicht das gewesen, was sein Bruder gemeint hat. Wer das später sieht, das ist ein ganz starkes Vertrauen, Gottvertrauen gewesen, wo ihn kühne Sachen hätte machen. Und er sagt dann David, ja, was habe ich denn gemacht? Ich frage ja nur. Und dreht sich um und fragt den Nächsten und kommt wieder die gleiche Antwort über. Dann hat sich so umgesprochen, so lange, bis es zum Saul gekommen ist, oder? Mundpropaganda. Und er hat ihn dann kommen lassen. Und dann sagt David, mein König, lass dich von dem Philister nicht einschüchtern, ich werde mit ihm kämpfen. Weißt du, ich meine, er hat einen Haufen Krieger rum, auch unter den Juden, oder? Und kommt der David und ist das nicht ein bisschen vermessen und so? Und dann sagt er Saul, unmöglich, das kannst du nicht. Du bist noch ein junger Mann. Und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit der Waffe umgegangen ist. Wirklich ein Terminator, oder? Ein Kriegsmann. Der muss nicht mehr überlegen, wie man das Schwert hebt. Er ist eins mit seinen Waffen. Und der David, er hat gesagt, er ist etwa 15. Es ist lustig, bei den Bildern, die man findet, wenn man die googelt bei David und Goliath, dann wird jemand mal der David so als schmächtiges, schmalbrüstiges Bürstli dargestellt. Hey, das ist ja wirklich, ist das nicht gewesen? Ist das nicht gewesen? Das macht einfach ein bisschen brisanter. Mein König sagte David, wo ich die Schafe von meinem Vater gehütet habe, führt an, dass er doch etwas auf dem Kasten gehabt hat. Es hat nämlich die Schafe von meinem Vater gehütet habe, da hat es jemand mal gegeben, dass ein Bär oder ein Leu gekommen ist und das Schaf verschleppt hat. Da bin ich dem noch, oder? Ich bin dem Leu, dem Bär noch. Und wenn ein Schaf nicht hergeben wollte, dann habe ich ihn gepackt und habe ihn umgebracht. 15. Vorwitzig, kennt nichts, oder? Er hätte können davon säckeln, hätte sich können verstecken, aber er geht voll auf Konfrontation, auch mit diesen Tieren. Und er erzählt das dem Saul. Er hat gesagt, wenn er sich gewehrt hat, mich angegriffen hat, hat er gepackt an den Mähen und hat es durchgeschlagen. Wie wenn das einfach so ein Spaziergang wäre, oder? Mit Leuen und Bären bin ich fertig geworden und mit dem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser gehen. Er wird dafür büßen, dass das Heer vom lebendigen Gott verhöhnt hat. Da kommt seine Motivation führen. Er war nicht kriegslüstern gewesen. Aber er hat so gefunden, das geht nicht, dass Gott Israels dermassen verhöhnt wird. Das liegt einfach nicht drin. Und so wie Gott mich vor Bären und Löwen beschützt, wird er mich auch vor dem Goliath beschützen. Da sagt Saul, gut, okay, kämpf mit ihm. Der Herr wird dabei stehen. Und dann hat er David seine Rüstung gegeben und David hat versucht, das Schwert umzuhängen und ist dann so ein paar Schritte gegangen und merkt nachher, hey, ich kann dem Zeug gar nicht gehen. Ich bin nicht geübt mit diesen Sachen. Und interessant ist, er hat nicht gesagt, das ist mir zu gross. Und ich glaube, der Saul hat ihm die Rüstung auch nicht gegeben, wenn er lächerlich drinnen ausgesehen hat. Wenn der David so ein Kleiner gewesen wäre und man von vornherein gewusst hat, wenn er das anlegt, der sieht lächerlich aus. Hat er bestimmt nicht gemacht. Interessant ist, vom Saul, wo der Saul zum König gesalbt worden ist, gibt es eine Passage, wo er heisst, er ist ein Kopf grösser gewesen wie alles andere Volk. Der Saul. Also stattliche Erscheinung hat alle überragt. Und wenn er jetzt dem David seine Rüstung gibt und nicht aus dem, und der David hat die Rüstung nicht wollen, nicht weil es lächerlich ist, sondern weil er nicht geübt war, wie gross ist denn der David etwa? Also wir haben das Alter, 15, oder? Kopf kleiner hätte vielleicht die Rüstung auch noch gepasst. Es war sicher kein Würstchen gewesen. Es war kein Würstchen gewesen. Später gibt es eine Massage von der Elle, das war gerade beim Goliath gewesen, beim Speer, wie viel Elle lang das die ist. Und ich habe das nachgeschaut, so eine Elle ist irgendwie so 45, 46 cm. Meine Elle ist 50 cm. Vielleicht könnte man davon ableiten, dass der David oder die damaligen Leute auch noch ein bisschen kleiner gewesen sind und der David auch noch ein bisschen kleiner gewesen wie der Saul. Auf jeden Fall, die Rüstung hat gepasst, sodass er nicht lächerlich war. Also er ist jung, er hat vielleicht schon eine gute Grösse und ist ein stattlicher Kerl. Ich kann darin nicht gehen, sagte zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er hat alles abgeleitet, hat seinen Hirtenstock genommen, hat sich im trockenen Bachbett 5 glatte Steine gesucht, steckt sie in seine Hirtentasche und hat in der Hand seine Schleudern. Das war seine ganze Ausrüstung. Und dann rückt der Goliath vor und sein Schildträger vor ihm her. Also, man überlegt, der Schildträger hat einen Langschild gehabt. Und der Goliath hatte noch einen Helm an, also zwischen Schild und Helm ist wahrscheinlich nicht so viel Luft gewesen. Und dann sagt er zu dem Jungen, nein, wo er sieht, wer ihm da entgegenkommt, der Goliath, ein halbwüchsiger, kräftiger, schöner Bürstel steht, oder? Der David von ihm hat immer geheißen, er sei ein hübscher Kerl gewesen. Man hat noch nie gehört, dass er ein kräftiger Kerl war, aber das lässt sich Ring ableiten. Du tust nicht Löwen und Bären ansäckeln, wenn du nicht ein bisschen im Fitnesscenter warst und so. Und ein bisschen weiter hinten heisst es, zudem gibt es noch eine Bemerkung über ihn, wo sie eben einen Musiker suchen. Da sagt einer der jungen Leute vom Saul, ich kenne einen, der Isa in Bethlehem, der hat einen Sohn, der kann Harfe spielen. Er kommt aus einer angesehenen Familie. Er ist ein tüchtiger Kämpfer. Nicht ein Kriegsmann, aber ein tüchtiger Kämpfer. Und er versteht es zur rechten Zeit, das rechte Wort zu reden. Und er sieht gut aus. Also ein paar Details zum David, oder? Wächst das Bild so in euch rein? Kein Würstchen. Schon ein bisschen etwas auf dem Kasten und so. Der Goliath verflucht ihn im Namen von all seinen Göttern und sagt, komm nur, ich werde dein Fleisch, den Geier und den Raubtier zu fressen geben. Aber der David sagt, du kommst mir entgegen mit Säbelspiess und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand Gottes, dem Herrscher von der Welt, dem Gott, dem das Heer Israel folgt, den du verhöhnt hast. Und dann, das ist wirklich erstaunlich, weiss, ist das schon Vermessenheit oder nicht? Da schauen wir noch genauer an. Er sagt, er wird dich heute in meine Hand geben, Gott. Ich werde dich umbringen. Ich werde dir den Kopf abschlagen. Und ich werde die Leichen von den übrigen Philister, den Vögel und den Raubtier zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass Israel wirklich einen Gott hat. Ich habe mir überlegt, wie kommt der dazu? Hat der David einen Eindruck gehabt? Ein Bild? Hat er ein Bild gehabt und gesehen, wie er den Goliath totschlägt? Hat ihm jemand ein prophetisches Wort zugesteckt? Oder hat er zwei Tage vorher einen Traum gehabt, dass er das machen wird? Wie kommt er dazu, dermassen vermessen aufzutreten und tätige Sachen zu sagen? Der Goliath geht vorwärts und der David geht auf ihn zu. Der David läuft ihm entgegen. Das ist auch noch spannend. Entweder ist er mit seiner Schleudern, hat er nur eine bestimmte Reichweite gehabt, oder er ist wirklich ein cooler, starker Typ gewesen. Ich meine, du kannst einem grossen Feind gegenüber, kannst dich ganz verschieden verhalten, du kannst zurückweichen, oder du kannst standhaft stehen bleiben, oder auf ihn zurennen. Und der David rennt auf ihn zu. Und ich zeige euch so ein paar Bilder, wo wir wenn wir googeln, wie die Szenen so ein bisschen dargestellt werden. Es gibt sehr viel Interpretationsraum. Das ist natürlich auch eine künstlerische Angelegenheit, oder? Das Grössenverhältnis könnt ihr bestimmen. Er hat ziemliche Oberschenkel, der Goliath. So. Oder so. Das wäre eine Kinderversion, gell? Oder so? Ich habe mir auch 2-3 Videos angeschaut auf YouTube, aus Film und so. Ich meinte, es war wirklich so, der David schleudert den ersten Stein, der Goliath wird mit dem Schild ab, zweiter Stein, der Goliath wird mit dem Schild ab. Das ist alles Interpretationsspielraum, oder? Da lesen wir eigentlich, er hat seinen ersten Stein geschossen. Und der Stein hat nicht nur eine Beule hinterlassen. Das heisst, fast in allen Übersetzungen, der Stein hat die Stirne durchdrungen. Und er ist umgekehrt wie ein Höröpfelsack. Und dann geht der David und nimmt das Schwert. Und wir müssen uns die Kulissen vorstellen, oder? Da die Philister, ein paar Tausend. Da die Juden, ein paar Tausend. Der Gack in der Hose. Vielleicht nicht mehr so fest. Und David säbelt dem Goliath den Kopf ab. Ich würde sagen, wer davon schon mal gemacht hat. Nein, ich weiss, dass man das in der Regel nicht mit einem Hieb macht, oder? Einen Kopf abhauen. Blutige Angelegenheit. Und er besiegt ihn. Und die Philister sind in Panik geraten. Die Juden sind ihn nachgejagt bis nach Gad. Und der Goliath ist aus Gad gekommen. Und er war einer von diesen wenigen Riesen noch gewesen. Ich glaube, im 1. Mose oder 2. Mose gibt es eine Geschichte, das heisst, dass sich Gottes Söhne, was das auch immer war, sich mit Menschen, Frauen eingelassen haben. Und dort daraus sind Riesen entstanden. Und die kommen jene Mal vor, in den Mosebüchern, auch im Josua rein. Und der Goliath ist einer von denen, sogenannten Enakiter. Und wir lesen von einem anderen Enakiter, der habe ein Eisenbett gehabt, das 4 Meter lang und 2 Meter breit war. Auch so zum ein bisschen Gespür, auch wenn das Bett nicht ganz gefüllt hat, vielleicht auch mit Frauen, glaube ich nicht, ziemlich gross. Ziemlich gross. Also ein riesen Kriegsgeschrei, die haben die Philister verfolgt, sind dann zurückgekommen, haben ihr Lager geplündert. Der David nimmt den Kopf von Goliath, hat ihn später dann nach Jerusalem gebracht. Aber zuerst ist er eigentlich beim Saul vorbei, mit dem Kopf in der Hand und so. Und der Saul, obwohl der David bei ihm im Palast schon mehrmals gespielt hat mit der Harfe, fragt er seinen Heerführer, hey, was ist das für einen? Ja, das ist eben der Harfe spielt. Ja, das weiß ich schon, aber was ist das für einen? Ja, das ist eben der Sohn vom Isai und so, oder? Und zum Geschichte abrunden, und das ist wirklich herzig, ihr kennt ja auch im Saul seinen Sohn, den Jonathan. Übrigens war es so, bei dieser Schlacht hat nur der Saul und nur der Jonathan ein Schwert gehabt. Wegen dem Embargo von den Philister, das ist ein Embargo. Die anderen, ich weiß nicht, mit was dass sie unterwegs sind. Mit Ackergerät, vielleicht mit einem Bieli, mit einem Knüppel oder irgendwas. Und der Jonathan hat sich in David verliebt in dem Moment. Weil er ist eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt gewesen, der Jonathan. Von ihm gibt es auch geniale Geschichten. Und es hat so eine tolle Freundschaft gegeben, dass der Jonathan seine Rüstung an David geschenkt hat. Und von dort an haben sie eine dicke Freundschaft gehabt. So, das ist so die Geschichte. Wir haben Wenn zwei verschiedene Haltungen bei dieser ganzen Kriegsszene, wir haben den Saul und die jüdischen Soldaten, die extrem Schiss haben, völlig demotiviert sind, nach 6 Wochen Provokation, alles ausgelotet haben, was könnten wir noch machen, wir könnten Goliath heimlich vergiften, was weiß ich was alles. Und wir haben die Aussage von David, der sagt, mein König, lass dich von diesen Philisten nicht einschüchtern. Und der Saul sagt zu ihm, und er will kämpfen, es ist unmöglich, das kannst du nicht. Und die Bibel lehrt uns, dass wir auch in einem Kampf stehen. Und die Frage ist, gegen wer geht das? Wir finden das im Epheser 6,12 hinein. Das heisst, der Kampf von uns richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Also unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen Macht und Gewalten von der Finsternis, die über die Erde herrschen. Nur schon da finde ich eine brisante Aussage. Glaubst du das? Glaubst du, dass Macht und Gewalten über die Erde herrschen? Nachher heisst es, gegen das Heer von den Geistern in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Für mich gibt es keine andere Antwort, wenn man Nachrichten hört oder Sachen liest und merkt, hey, wie schlecht dass es dieser Erde und unserer Gesellschaft geht, dann hat das mit dem zu tun, dass der Fürst von dieser Welt immer noch wirksam ist. Und der Paulus lehrt den Epheser, die Gläubigen, und sagt, hey, wir haben auch einen Kampf, aber der geht nicht gegen Menschen, der geht nie gegen Menschen, sondern der geht gegen geistliche Macht. Aber wir kämpfen nicht nur gegen das. Wir kämpfen auch gegen Gedankenfestigen. Wir haben auch einen inneren Kampf. Gedankenfestigen und emotionale Festigen, wo der Feind durch Eigenschuld oder durch Fremdschuld in unserem Leben angelegt hat und wo uns total entmutigt. Festigen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nie daraus raus. Paulus bringt das im Korinther rein. Er sagt, hey, ich bin zwar auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in dem Kampf sind nicht die von einem schwachen Mensch, sondern mächtige Waffen Gottes. Und mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Und da gibt es eine kleine Aufzählung. Also ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Ich reise Hochmut nieder. Oder eigentlich heisst es in der Bibel in Höhne. Das ist aus dem Kriegsjargon raus entlehnt. Man hat auf den Höhen oben hat man Burgen und Festungen angelegt. Ich reisse so Höhne nieder, die sich gegen die wahre Erkenntnis von Gott stellen und jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt. Und ich nehme die Gedanken gefangen und unterstelle sie im Befehl von Jesus. Also, einer der grossen Kämpfe findet zwischen unseren beiden Ohren statt, unsere Gedankenwelt, und zwischen unserem Kopf und dem Herz. Es gibt im 1. Johannes in einem Vers, was heisst, darum ist Jesus erschienen und gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat uns auch den Auftrag gegeben, wir sollen falsche Gedankengebäude zerstören, wir sollen Lügengebäude, die Geschichte in unser Leben hineingeschrieben oder hineingewoben haben, wir sollen die zerstören. Er gibt uns Vollmacht. Wir sind nie hilflos. Wir sind unseren Gedanken nicht einfach ausgeliefert und wir sind auch unserer Gefühlswelt nicht einfach ausgeliefert. Wir sind nicht einfach die Opfer. Zwei, drei Müsterli, die ich dort schon erlebt habe und eigentlich total erstaunt gewesen bin. In meiner Übersetzung heisst es, ich nehme jeden ihren Gedanken gefangen im Chaos gegen Jesus. Ich mag mich an eine Situation erinnern, da bin ich auf dem Trottoir unterwegs und mir kommen schwangere Frauen entgegen. Und dann kommen mir Gedanken, denen könntest du im Bauch hineinginken. Das ist völlig abstrus, oder? Man kann sich immer fragen, hey, woher kommt jetzt das? Das sind für mich zum Beispiel so ihre Gedanken gewesen. Jetzt kannst du dir überlegen, ui, wo ich komme, ich muss unbedingt die Zähle so. Da kommt sicher von tief unten rauf. Vielleicht. Vielleicht sind es aber auch einfach ihre Gedanken. Überhaupt, ich weiss gar nicht, alles, was wir denken, hast du das Gefühl, das sind alles deine eigenen Gedanken? All das, was wir den ganzen Tag lang zusammen denken und über die Wochen und Monate raus. Ich glaube, das ist eine Methode vom Find, uns glauben zu machen, dass alles, was wir denken, unsere eigenen Gedanken sind. Wir sind zwar überzeugt, dass Gott durch den Heiligen Geist in unsere Gedanken hineinredet, oder? Ich bin aber genauso überzeugt, dass der Feind das genau gleich macht. Aber er tarnt sich so geschickt, dass wir immer den Eindruck haben, das sind unsere eigenen Gedanken. Aber der Vers hat mich gelehrt, so Gedanken, ich bete das auch so, ich sage, Jesus, ich binde jeden ihre Gedanken, da können auch lüsterne Gedanken sein oder Gedanken irgendwelcher Art, wo schräg reinkommen. Ich sage, Jesus, in deinem Namen binde ich jeden ihre Gedanken und unterstelle dem Gehorsam, sodass sie keine Macht haben über mich. Eine andere Situation, ich bin mal am Morgen unterwegs, dann habe ich am Best-Job gearbeitet und ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Aber ich habe die Nacht vorher nicht gefestet und nicht getrunken und sonst nichts gemacht. Ich habe keinen wirklichen Grund gehabt, um mich schlecht zu fühlen. Und in der Therapie hat man schon auch gelernt, wenn du den Frieden nicht hast, überleg dir, ob du irgendwo missbaut hast, ob du Dreck am Stecken hast, gibt es irgendwas gesündigt oder irgendwas und so. Und ich habe mich erforscht, gemerkt, nein, das ist überhaupt nicht dumm, ich habe nie ein schlechtes Gewissen, ist alles Roger. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Experiment. Ich habe gesagt, Jesus, und jetzt entscheide ich mich für Freude. Fertig, Schluss. Das macht wutsch. Etwas, was in Sekunden schnell passieren kann. Oder letztens bin ich am Morgen an die Arbeit gefahren und ich habe mich auch schlecht gefühlt. Da gibt es als Pester auch, man kann sich wirklich schlecht fühlen. Weil ich einen wunderbaren Dienst habe, oder? Einen geistlichen Dienst und so. Aber auch sollte man sich dort nicht schlecht fühlen. Aber ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich mies gefühlt, obwohl ich ein cooles Auto habe, einen Mercedes natürlich. Und dann habe ich gefunden, hey, ich gehe proaktiv vor. Ist mir ein Lied gekommen, ein ganz alter Song. Das heisst, ich freue mich auf den Tag mit dir, denn du bist ja bei mir. Ich freue mich auf dein Nahesein. Und da gibt es so ein paar Strophen und so. Also ich habe mich entschieden, ich habe meine Gefühle oder meine Gedankenwelt nicht einfach als Schicksal hingenommen, sondern ich habe versucht, eine Änderung hineinzubringen. Und auf dem kurzen Arbeitsweg von der Gesamt hierher hat sich meine Haltung völlig geändert. Manchmal sind die Sachen ganz einfach. Und vielleicht noch letztes, ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich enorm Misstrauen hatte einer Person gegenüber. Das ist schon ein paar Jahre her. Ihr wisst, wie sich Misstrauen anfühlt. Das Gefühl. Das Gefühl, dass jemand etwas gegen dich hat. Und das war wirklich hartnäckig. Und manchmal tun wir so Zeug mit sich umschleichen. Das sind so kleine Sachen, die sind so in deinem Umfeld. Eben bringen wir manchmal so Sachen mit und so. Und oft haben die Sachen nicht so ein Gewicht, dass man sie sofort behandeln muss, oder? Aber mit der Zeit, wenn du sie genug mit dir umschleichst, merkst du manchmal, wie du müde wirst. Und irgendwann kommt der Punkt, dass du sagst, jetzt sind einfach die Nase voll. Und ich habe mir vorher überlegt, ob ich auf die Person zugehen und sage, hey, hast du irgendetwas gegen mich und so? Dann dachte ich, bevor ich das mache, machen wir ein Experiment. Er hat gesagt, Jesus, jetzt soll ich einfach in deinem Namen das Misstrauen binden. Und ich habe das gemacht, ein kurzes Gebet, und dann gemacht, wusch. Ist nicht mehr rum. Etwas, was mich über Tage, über Wochen verfolgt hat, was mich plagt hat, wo in mir andere Gedanken ausgelöst hat, ist einfach weg gewesen. Die Frage ist, wem glauben wir? Wem glauben wir? Glauben wir an einen Saul? Glauben wir an einen Goliath? Glauben wir am Schicksal? Oder der Angst? Die Angst sagt, ja, das ist nicht möglich. Unsere Erfahrung sagt, vielleicht, das ist viel zu viel Risiko. Der Zweifel sagt, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Wäre interessant, ob der David in dem Moment, wo es um den Goliath gegangen ist, ob ihn auch so Gedanken geplagt haben. Hey, ich bin erst 15. Ich habe bis jetzt erst Stinkschäfe gehütet. Ich bin der Jüngste. Das ist eine Maschine und ich, klar bin ich ein bisschen kräftig, aber ein junger Mann, Teenager. Spinne ich eigentlich? Mein Bruder hat recht, ich bin ja völlig vermessen, ich bin ja völlig ab der Rolle. Stell dir mal vor, was morgen in der Nachrichten steht. Und der Glaube sagt, probier's. Probier's. Und ich glaube, es hat sehr viel mit dem zu tun, dass sich unser Denken muss erneuern muss. Und das ist etwas, was mich die letzte Zeit beschäftigt. Ich habe so ein Andachtsbuch, wo ich durch das Zeug durchgehe, weil das für mich oft auch so Kampfgebiete sind. Und im Römer 12 sagt der Paulus, hey, richtet euch nicht länger nach dem Maßstab von dieser Welt. Eben, der Goliath ist gross und ich bin klein. Er ist ein Kämpfer von früh auf und ich habe mal eine Läuferjagd. Er sagt, lernt in einer neuen Art zu denken. Lehre in einer neuen Art zu denken. Habe ich euch die Vers gezeigt gerade? Ja, doch, schon. Genau. Okay. Lehrt in einer neuen Art zu denken. Lehrt in einer neuen Art über das Leben zu denken, über eure Lebenssituationen, über eure Festungen, über eure Bollwerke, über die Sachen, die vor euch stehen. Das ist interessant. Ich habe in einem Ehevorbereitungsgespräch, das ist Lisa Stauffer, die heiratet ja im September. Und sie heiratet einen Mann, der schon zwei Kinder hat, Teenager, schon ein bisschen älter, die Mädchen ist 19 und so. Und sie hat sich echt Gedanken darüber gemacht, wie das ist, wenn sie in die Familie hineinkommt, wie die Kinder reagieren, oder? Und ihr Umfeld hat ihr auch furchtbar Angst gemacht. Sie hat gesagt, ja, ich habe auch Beispiele und das ist schlimm geworden und so. Und dann hat sich ihr total etwas aufgebaut. Und dann haben wir über das auch reden. Und schlussendlich sagen, hey, wir wissen nicht, ob irgendetwas von dem überhaupt wird stattfinden, wo ihr euch jetzt davor fürchtet. Wir wissen es nicht. Ihr könnt viel Energie investieren, um mit diesen Ängsten umzugehen. Oder ihr könnt sagen, Jesus, wir gehen mit dir da hinein. Und wir sind gespannt. Wir gehen dem Goliath entgegen. Wir sind gespannt, was du wirst tun. Er sagt, wir sollen nicht länger nach dem Maßstab dieser Welt denken, sondern eine neue Art denken lernen. Da bringt er zwei Hauptpunkte. Er sagt, damit ihr verändert werdet. Und damit ihr könnt beurteilen, was Gott will. Und das ist auch noch interessant, gell? Also umgekehrt heisst das, wenn ich nicht in ein erneuertes Denken hineinkomme, bin ich nicht in der Lage, herauszufinden, was Gott will. Oder? Das ist doch der Umkehrschluss. Und dann tut er das ein bisschen ausführen. Er sagt, also Gottes Willen ist etwas, was gut ist, etwas, wo Gott Freude daran hat, und das hat mich noch spannend gedacht. Das Gute ist etwas, wo Gott Freude daran hat. Und am Schluss heisst noch, und ob es vollkommen ist, das hat mir ein bisschen komisch gedacht, fast alle deutschen Übersetzungen bringen das, wir können ganz gut sagen, ob etwas das Ziel von Gott ist oder dass man seine Absicht erreichen, die Gott hat. Und da möchte ich dich einfach fragen, hast du so Festungen? Hast du so Themenbereich, wo du völlig verhangst? Wo dich bedroht, wo du merkst, ich bin einfach wie gefangen in diesen Gedanken, in diesen Ängsten, in dieser Entmutigung, in dieser Hoffnungslosigkeit. Vielleicht auch Situationen, die schon lange andauern und die Hoffnung komplett versickert ist und das Gefühl hast, das wird sich nie ändern, denn die Erfahrung hat es gezeigt, es wird sich nie ändern. Und können wir lernen, diesen Sachen entgegenzugehen mit Gott? Der David hat gesagt, ich komme mit dem Beistand vom Herr, der Herrscher der Welt. Und was auch interessant ist, als Samuel David gesalbt hat, heisst, der Heilige Geist ist auf den David gekommen. Mit 15, vielleicht schon ein Jahr vorher. Also, wir haben vorhin probiert, darüber überlegen, hat er eine Prophetie gehabt, einen Eindruck oder einen Traum und so, um das alles zu machen und so. Er war geisterfüllt gewesen. Und er hat sich nicht gefürchtet, er hat seine Hände nicht sinken lassen. Er war so sicher gewesen, Gott ist der Herr, der Held in meiner Mitte. Ich glaube einfach nicht, dass wir im Schicksal ausgeliefert sind. Ich glaube einfach nicht, dass wir unseren Gedankengebäuden ausgeliefert sind. Ich glaube, Gott hat uns viel, viel mehr in die Hand gegeben. Und wenn wir in seinen Fußstapfen laufen und es von ihm heisst, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, so hat er, traut es uns zu und gibt uns Vollmacht, auch Werke des Teufels zu zerstören. In erster Linie auch in unserer Gedankenwelt. Es ist cool. Ich habe gedacht, eigentlich wäre es mega cool, wir könnten einander, wenn wir einmal merken, irgendjemand ist ein bisschen deprimiert oder so, wir könnten einander Hoffnung anrühren. Ich habe einfach nichts Schlaues gefunden. Aber ich dachte, ich könnte sagen, Peter, Hoffnung, psch. Oder bald Hoffnung, psch. Also mit Hoffnung könnten wir umrühren. Das wäre cool, oder? Es gibt so Spiele, so Bälle, die dann den Kleider haben, oder? Vielleicht wäre es noch lustig, vielleicht ist es ein Blödsinn. Aber vielleicht wäre es noch lustig, so in der nächsten Zeit, wenn du jemandem begegnest, ob es jetzt braucht oder nicht, dann machst du einfach so. Das ist schon Hoffnung. Hoffnung. Marlies, Hoffnung. Einfach so als Symbol. Manchmal brauchen wir das. In der Ehevorbereitung haben wir etwas gehabt, in der Diskussion über Konfliktlösung und so. Dann haben sie gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir miteinander nicht schlagen, wenn wir einfach so machen? Das ist Eishockey, glaube ich, gell? Timeout. Genau. Dann haben sie so lustig gefunden. Dann haben sie mal gefragt, und haben sie schon gebraucht? Ja, ja. Das ist im Fall auch gut, das nützt, oder? Stopp, ich mag nicht mehr weiter streiten, brauche eine Pause. Genauso könnten wir über die nächsten Tage oder Wochen kindisch einander zur Hoffnung anrühren. Sollen wir? Sollen wir ein bisschen kindisch sein? Okay. Gut, ich würde euch einfach Mut machen. Wenn ihr merkt, ihr tragt so Festungen um, überlegt, was ihr mit dem macht. Ich würde euch Mut machen, mit Jesus dort hineinzustehen. Wir sind Träger vom Heiligen Geist. Wir sind vermessen im Glauben. Das ist okay. So. Jetzt weiss ich nicht mehr, wie weiter. Amen. Hoffnung. Okay. Jesus, ich hoffe einfach, dass das irgendwo gelandet ist, dass das irgendwo noch einmal sitzt, dass der Alltag das nicht gerade abwaschen tut, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dort in eine gesunde Vermessenheit hineinzukommen, wo das Glauben kommt. Und du weißt, wie jedes da rein tickt, du weißt von jedem, was es mit sich umschlägt, du weißt, wie viel Energie das Zeug manchmal braucht. Herr, und du bist wirklich gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Und ich bitte dich um dein Wirken in den nächsten Tagen. Amen.